Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Auch heute begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Innerhalb der Bibel gibt es viele verschiedene Arten von Literaturgattungen, zum Beispiel die alttestamentlichen Erzählungen, Gedichte, Briefe und auch die sogenannte Weisheitsliteratur. Zur Weisheitsliteratur gehört unter anderem das Buch der Sprüche Salomos, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Inzwischen haben wir das 10. Kapitel erreicht. Weisheit, wie die Bibel sie versteht, ist die von Gott geschenkte und durch einen lebenslangen Prozess angeeignete Fähigkeit, in jeder Lebenssituation diejenige Entscheidung zu treffen und auszuführen, die sowohl Gott wohlgefällig als auch persönlich und gesellschaftlich fördernd ist. Das heißt, Weisheit, wie sie im Judentum verstanden wird, hat mit dem ganzen Leben zu tun, nicht nur mit der Aneignung von intellektuellem Wissen. Es geht um einen weisen Lebensstil und nicht in erster Linie um die Anhäufung von Wissen. Wenn wir die Sprüche Salomos lesen, dann merken wir, dass dies auch sein Anliegen ist. Er möchte besonders jungen Menschen helfen, ihr Leben in der Ehrfurcht vor Gott zu führen. Dies ist für ihn der Beginn aller Weisheit. Was das genau bedeutet, machen seine gesammelten Weisheiten deutlich, die sich auf alle Bereiche des Lebens beziehen. Sind Sie bereit für eine weitere Entdeckungsreise ins Buch der Sprüche? In unserem Abschnitt heute, das 10. Kapitel ab Vers 4, finden wir Sprüche, die eine gerechte und eine gottlose Lebensführung einander gegenüberstellen. Von daher geht es häufig um den Gerechten und den Gottlosen. Meistens wird der Gegensatz zwischen diesen beiden Personen innerhalb eines Verses dargestellt mit dem Stilmittel des antithetischen Parallelismus. Dieser Fachausdruck bedeutet, dass zuerst ein positives Verhalten beschrieben wird und dann wird mit einem Aber das negative Verhalten als Gegensatz eingeläutet. Salomo scheint die Verse inhaltlich, teilweise bewusst, ungeordnet, nacheinander aufgelistet zu haben. Vielleicht wollte er, dass man sich mit jedem einzelnen Vers wirklich intensiv beschäftigt, bevor man zum nächsten geht. Aber wir werden merken, dass einige Verse auch thematisch eng miteinander zu tun haben. Beginnen wir nun in Kapitel 10 mit den Versen 4 und 5, in denen Salomo dazu auffordert, fleißig zu sein. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande. In diesen beiden Versen beschreibt Salomo einen Gegensatz. Klug ist für ihn der Sohn, der zur Zeit der Ernte hart arbeitet. Wer aber zur Zeit der Ernte schläft, wird nichts erledigt bekommen. Ein solcher Sohn macht den Eltern sogar Schande, weil er so dumm ist. Ihr lieben jungen Zuhörer, es ist wichtig zu begreifen, dass Gott dich ausbilden und vorbereiten möchte. Es ist wichtig, dass du die Zeit des Frühlings nicht verpasst, also die Zeit der Ausbildung und Vorbereitung. Dann die Zeit des Sommers, des Wachsens und Reifens und auch des Erntens. Meine erste Stelle als Pastor hatte ich in einer kleinen Gemeinde auf dem Land, und dort war ich zunächst gar nicht glücklich. Ich wollte doch viel mehr tun. Ich wollte so viel erreichen für das Reich Gottes. Und nun saß ich dort als Pastor einer kleinen Landgemeinde. Aber meine Frau hat mich ermutigt, die Zeit nicht als verlorene Zeit zu sehen und unzufrieden zu sein, sondern sie für die Weiterbildung zu nutzen. Sie hat mich ermutigt, meine Doktorarbeit zu schreiben und viel Zeit mit persönlichem Bibelstudium und Gebet zu verbringen. Tatsächlich habe ich die Zeit ausgekauft. Ich habe einen großen Gewinn aus dieser Zeit gezogen. Und im Nachhinein bin ich Gott dafür sehr, sehr dankbar. Nach diesen 5 Jahren bin ich in eine größere Gemeinde gewechselt, wo ich neben meinem Gemeindedienst auch eine Radioarbeit leitete und für die Durchführung großer Konferenzen verantwortlich war. In dieser Zeit hat mich jemand mal gefragt, du bist immer so beschäftigt, wann findest du eigentlich Zeit für die Vorbereitung? Ich konnte ihm antworten, Bevor ich hierher gekommen bin, war ich 5 Jahre lang Pastor einer kleinen Gemeinde auf dem Land und konnte diese Zeit zum Studium nutzen. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Vorbereitung von damals zu nutzen. Den jungen Leuten unter den Zuhörern möchte ich deshalb sagen, fangt an, euch vorzubereiten. Denkt daran, dass es klug ist, im Sommer zu sammeln, wie es in unserem Bibeltext heißt. Diese Aussagen im Buch der Sprüche sind wichtig. Es sind ewige Wahrheiten. Es sind keine Wahrheiten, die dich schwebend in die himmlischen Regionen bringen, sondern Wahrheiten, die dich ausbilden für das alltägliche Leben. Wenn sie nicht funktionieren, dann sind es nicht die Wahrheiten, mit denen etwas nicht in Ordnung ist, sondern bei dir muss sich etwas ändern. Kommen wir nun zum nächsten Spruch, Vers 6. Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten, aber auf die Gottlosen wird ihr Frevel fallen. Oder wie andere Übersetzungen es wiedergeben, aber der Mund des Gottlosen birgt Gewalttat. Ein Gerechter ererbt Segen, aber dies sieht bei den Gottlosen ganz anders aus. Bei diesem Vers denke ich immer an 2 Personen aus dem Alten Testament, David und Saul. Auch wenn es teilweise so aussah, als ob David von Gott nicht gesegnet wurde, weil er so lange sein Königtum nicht antreten konnte und sogar vor Saul auf der Flucht war, ist am Ende Gottes Urteil doch klar. David ist der Gesegnete und Saul erlebte mit, wie ihm alles genommen wurde. Im nächsten Vers unseres Bibeltextes heißt es dann, »Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen«, aber der Name der Gottlosen wird verwiesen. Der Gerechte erlebt nicht nur selber Segen, sondern auch andere, die über sein Leben nachdenken, erleben dadurch Segen. Ich habe das oft schon persönlich erlebt, wenn ich zum Beispiel eine Biografie von Vorbildern im Glauben gelesen habe. Manche Persönlichkeiten haben etwas für Gott begonnen, was heute noch Bestand hat und wächst. Im Gegensatz dazu möchte ich Menschen, die Böses getan und gottlos gelebt haben, möglichst schnell vergessen. Ich erlebe keinen Segen, wenn ich mich immer wieder mit der Biografie von Hitler oder Stalin beschäftige. Ich würde ihre Taten und ihren Namen am liebsten vergessen, denn wie ihr Wesen, so ist auch ihr Name verdorben und verfault wie ein Leichnam, wie Salomo es mit seinen Worten eindrücklich auf den Punkt bringt. Im nächsten Vers wird wieder einmal der Unterschied zwischen einem weisen Menschen und einem Toren beschrieben. Salomo beschreibt die beiden Personengruppen folgendermaßen. Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an. Wer aber ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall. Mit dem Narrenmaul ist jemand gemeint, der schwatzhaft ist und unnützes Zeug redet. Jemand, der immer redet und zu allem seinen Kommentar gibt. Kennen Sie solche Menschen? So jemand denkt von sich, er sei weise, aber er ist es nicht. Wenn Sie erkennen möchten, ob Sie selbst wirklich ein weises Herz haben, denken Sie einmal darüber nach, ob Sie gerne den Rat von anderen annehmen. Wenn Sie vor einem Problem stehen, fragen Sie dann andere um Rat oder versuchen Sie, alles selbst zu lösen. Den guten Rat anderer anzunehmen, das ist ein Kennzeichen von weisen Menschen. Auch bei diesem Vers werde ich wieder an 2 Personen aus dem Alten Testament erinnert. Einmal an König Nebukadnezar und einmal an König Belsazar. Belsazar war ein Dummkopf. Er hat Gott nicht gefürchtet, keinen Rat angenommen, und so hat Gott ihm sein Königreich genommen. Ich komme zu Vers 9. Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher. Wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden. Wir kennen das Sprichwort Ehrlichkeit währt am längsten, was genau das beschreibt, was Salomo hier ausdrückt. Auch wenn es manchmal vordergründig so aussieht, als hätten Unehrlichkeit und Betrug Erfolg, so ist es bei Gott doch sicher, dass Unehrlichkeit keinen Bestand hat. Früher oder später wird sie aufgedeckt. Ich denke an so manche Menschen, die erst einmal groß rauskommen, aber dann vor dem Nichts stehen, weil ihr Betrug aufgedeckt wurde. Auch wenn es mir vordergründig erst einmal einen Nachteil bringt, zum Beispiel bei der Steuererklärung ehrlich zu sein, so ist dies vor Gott doch der bessere Weg. Auch wenn es für mich erst einmal von Nachteil ist, meine Putzfrau nicht schwarz zu bezahlen, wird Gott meine Rechtschaffenheit sehen und es langfristig segnen. So könnte ich hier viele Beispiele aufzählen, wo es einfach scheint, wenn man betrügt. Aber Gott möchte, dass wir ehrlich und rechtschaffen sind. Auch euch Schüler in der Schule ermutige ich, nicht von anderen abzuschreiben und auch keine Spickzettel zu machen. In den Versen 10 bis 12 unseres Bibeltextes geht es nun um zwischenmenschliche Beziehungen. Wir lesen dort zunächst: Wer mit den Augen winkt, schafft Verdruss, und wer ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall. Des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens, aber auf die Gottlosen wird ihr Frevel fallen. Vers 10 finde ich ziemlich interessant. Das Auge und der Mund werden miteinander im Einklang dargestellt. Wenn jemand etwas sagt und dabei mit dem Auge zwinkert, dann ist uns klar, dass er es nicht ehrlich meint. Dann sagt er zwar etwas, aber seine Augen machen deutlich, dass er es gar nicht so meint. Jemand, der sich so verhält, um einem anderen Menschen zu schaden, wird zu Fall kommen. Wenn ich hier an eine Person aus der Bibel denke, dann fällt mir zuerst Judas ein. Er hat Jesus im Garten Gethsemane einen Kuss gegeben, aber dieser Kuss war nicht ehrlich gemeint. Es war ein betrügerischer Kuss, denn er war kein Zeichen der Freundschaft, sondern der eines Verräters. Und im Gegensatz dazu Petrus, der Jesus zwar auch verleugnet hat, der aber dann von seinem Gewissen übermannt wurde und seine Schuld bekannt hat. Auch Gerechte sündigen, aber wenn Gott sie ihrer Sünde überführt, dann tut es ihnen leid und sie kehren um. In Vers 12 heißt es: Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Wenn Menschen sich gegenseitig verachten, können sie nicht in Frieden zusammenarbeiten oder zusammenleben. Liebe ist ein wichtiger Bestandteil dafür, denn sie deckt Fehler zu und vergibt sie den anderen. In den Versen 13 und 14 stehen sich nun wieder der Weise und der Tor gegenüber, und Salomo ist ziemlich eindeutig mit seiner Vorstellung, wie ein Tor behandelt werden sollte. Hier zunächst Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, aber auf den Rücken des Unverständigen gehört eine Rute. Bei diesem Vers denke ich an König Rehabiam. Als Salomo gestorben war, sollte sein Sohn Rehabiam der König von ganz Israel werden. Aber gleich seine allererste Entscheidung war ein solcher Fehlgriff, dass sich alle Stämme Israels, bis auf den Stamm Juda, von ihm abgewendet haben und Israel in zwei Teile zerfiel. Rehabiam hat nicht auf den Rat der Ältesten gehört, sondern auf seine jungen Kameraden. Auf ihn trifft die Bezeichnung Unverständiger zu. Rehabiam hat wirklich nichts verstanden, und dies hatte verheerende Folgen. Für eine solche Person hat Salomo kein Lob übrig. Vers 14. Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der toren Mund führt schnell zum Verderben. Wer oft an Sitzungen teilnimmt, hat sicher schon beobachtet, dass die, die am meisten reden, nicht unbedingt die sind, die am meisten zu sagen haben. Oder anders ausgedrückt, der wirklich Weise schweigt oft und redet manchmal erst, wenn er gefragt wird. Leider trifft dies auch oft auf die Mitgliederversammlungen unserer Gemeinden zu. Nicht jeder, der dort viel redet, hat auch wirklich etwas zu sagen. Es ist gut, dies immer im Hinterkopf zu haben, egal ob auf der Arbeit, in der Schule oder in der Gemeinde. Auch die Verse 15 und 16 gehören zusammen. Dort geht es um Armut und Reichtum. Die Habe des Reichen ist seine feste Stadt, aber das Verderben der Geringen ist ihre Armut. Dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, aber dem Gottlosen sein Einkommen zur Sünde. Bei diesen Versen denke ich an Kain und Abel. Dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, heißt es hier. Abel hat Schafe gezüchtet und seinen Gott ein kleines Schaf als Opfer dargebracht. Das Verhalten seines Bruders Kain lässt sich mit den Worten beschreiben: aber dem Gottlosen gereicht sein Einkommen zur Sünde. Denn Kain hat in innerer Rebellion von seinen Feldfrüchten Gott ein Opfer gebracht. Der Apostel Paulus hat später einmal im Römerbrief Kapitel 8 geschrieben: Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Paulus redet hier von und für Christen. Tod meint für ihn an dieser Stelle die Trennung von Gott im Sinne einer getrennten Beziehung. Gott geht keine Beziehung mit einer fleischlich gesinnten Person ein. Wenn das Sprichwort sagt, dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, dann bedeutet das Freundschaft mit Gott. Abel ist ein geretteter Mann, aber für Kain hat sein Reichtum nichts Gutes bewirkt. Im Gegenteil. In unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche erreichen wir nun Vers 17. Zucht bewahren ist der Weg zum Leben, wer aber zur Rechtweisung nicht achtet, geht in die Irre. Wenn ich diesen Vers lese, denke ich an Absalom, Davids Sohn. Er hat sich von niemandem etwas sagen lassen. Wenn er getadelt wurde, dann hat ihn das nicht gekümmert. Und er hat einen schweren Fehler begangen, als er versucht hat, das Königreich seines Vaters an sich zu reißen. Er ging wortwörtlich in die Irre und musste dies mit seinem Leben bezahlen. In Vers 18 heißt es, falsche Lippen bergen Hass, und wer verleumdet, ist ein Tor. Ich habe einige Male den Fehler gemacht, Menschen zu vertrauen, die es nicht gut mit mir meinten. Es war und ist für mich ein unglaublich schlimmes Gefühl, wenn ich feststelle, dass jemand, den ich für einen Freund gehalten habe, gar nicht mein Freund ist, sondern mich nur ausgenutzt hat. Aber es ist ein Trost zu wissen, dass früher oder später auch dies ans Licht kommen wird und Gott diese Person zur Rechenschaft ziehen wird. So eine Person ist ein Tor und er baut keine liebevollen Beziehungen durch sein Verhalten. Auch für diesen Vers finde ich wieder eine Person in der Bibel, die genau dazu passt. Joab, der Heerführer König Davids. Er gab vor, Abners Freund zu sein. So konnte er ihn aus der Stadt herauslocken und ihn töten. In den nächsten drei Versen unseres Bibeltextes geht es um den Gebrauch unserer Zunge, um das, was wir reden. Ich lese zunächst Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Im Deutschen gibt es den Ausdruck, dass man sich auf die Zunge beißt. Das heißt, dass man sich bemüht zu schweigen, auch wenn es einem viel leichter fallen würde, etwas zu sagen. Weise Menschen haben gelernt zu schweigen. Wer gelernt hat, seine Zunge im Zaum zu halten, ist klug. In den Versen 20 und 21 wird dann hervorgehoben, wie kostbar und wohltuend Worte sein können. Aber oft sind sie eben auch leer und hohl und manchmal sogar gefährlich. Weiter heißt es in unserem Bibeltext, des gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Nach diesen beiden Versen wird wieder einmal das Thema gewechselt. Nachdem es um den Gebrauch der Zunge ging, geht es jetzt um Reichtum ganz allgemein. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Auch hier gibt es ein Sprichwort, das diese Wahrheit ausdrückt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Immer wieder musste ich in meinem Leben feststellen, dass ich mich wegen irgendeiner Sache zwar bemühen kann und es auch wichtig ist, dass ich mich bemühe, aber dass ich das Gelingen einer Sache letztendlich nicht in meiner Hand habe. Wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt, dann ist all meine Mühe umsonst. Sie ist dann vergeblich gewesen. Gottes Segen allein macht reich, nur er kann mir das Gelingen schenken für mein Tun. Vers 23. Ein Tor hat Lust an Schandtat, aber der einsichtige Mann an Weisheit. Dies ist wirklich ein guter Rat für einen jungen Mann. Kinder kommen manchmal auf dumme Gedanken, weil sie einfach nicht nachdenken. Da wird vielleicht etwas im Supermarkt geklaut, einfach weil es eine Mutprobe ist. Aber sie denken nicht über die Folgen nach. Ein erwachsener Mann jedoch, der sich so verhält, wird als Tor angesehen. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz auf diese Personengruppe und den Begriff Tor eingehen. In den Sprüchen werden im Hebräischen drei verschiedene Wörter für Tor verwendet. Es gibt den Kesil, den Menschen, der einfach dumm und störrisch ist. Dann gibt es den Evil, der moralisch verkehrt handelt und korrupt ist. Und dann den Nabal, der wie ein stures Tier sich verhält und einfach wie ein Tier ist. Aber egal mit welchem Wort der Tor hier beschrieben wird, er ist und bleibt ein Dummkopf. Der amerikanische Theologe Warren Wiersbe hat in seinem Buch »Sei klug« einige Merkmale aufgelistet, die einen Dummkopf oder einen Toren kennzeichnen. Ich möchte sie einmal kurz aufzählen. Vielleicht helfen sie uns, um uns vor solchen Menschen besser in Acht zu nehmen. Nicht einmal der eigene Vater kann einen Toren etwas beibringen. Er bereitet seinen Eltern große Sorgen. Ein Tor kann seine Augen nicht auf die wirklich wesentlichen Dinge lenken. Ein Tor kann sein Reden nicht kontrollieren. Er redet eine ganze Menge, aber er bringt nie etwas zu Wege von dem, was er sagt. Er ist gut darin, Lügen zu verbreiten. Ein Tor kann sein Temperament nicht kontrollieren. Er ist stolz und selbstsicher. Er mischt sich gerne in fremde Angelegenheiten ein. Er weiß nicht, wie man richtig mit Besitz umgeht. Man kann ihm keine Verantwortung übertragen. Er lernt nicht aus seinen Fehlern, sondern begeht immer wieder dieselben Fehler. Und schließlich, er besitzt keine moralische Stärke, sondern liebt die Schandtat. Das Urteil über einen solchen Menschen ist verheerend. Im Sprüchebuch Kapitel 27 heißt es in Vers 22, »Auch wenn du den Toren im Mörser zerstießest, mit dem Stampfer wie Grütze, so ließe doch seine Torheit nicht von ihm.« Wie anders dagegen wird der Gerechte gesehen. Er wird im Gegensatz zum Gottlosen oder zum Toren Gutes erfahren. In Kapitel 10, also in unserem Bibeltext, lesen wir ab Vers 24, »Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen, und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben. Wenn das Wetter daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber besteht ewiglich.« Was für eine Verheißung, die hier schon im Alten Testament ausgesprochen wird. Der Gerechte wird ewiglich bestehen. Und er wird Segen Gottes erleben. Durch diese krassen Gegenüberstellungen versucht Salomo, seine Leser davon zu überzeugen, dass sie doch die Lehre Gottes und seine Ermahnung annehmen sollen. Er warnt sie davor, sich von dem kurzfristigen Erfolg der Narren und Gottlosen blenden zu lassen. Der Gerechte wird ewiglich Bestand haben. Deshalb wirbt er eindringlich darum, Gottes Gebote nicht zu vergessen, sich auf Gott zu verlassen und mit seinem ganzen Besitz Gott zu ehren. Denn das wird ewigen Bestand haben. Auch in den darauffolgenden Versen kommt dieses Anliegen von Salomo zum Tragen. Ich lese weiter ab Vers 26. Wie Essig den Zähnen und Rauch den Augen tut, so tut der Faule denen, die ihn senden. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Das Walten des Herrn ist des Frommen Zuflucht, aber für den Übeltäter ist es Verderben. Mit großem Nachdruck stellt Salomo noch einmal die positiven Folgen eines gottesfürchtigen Lebens dar. Es lohnt sich wirklich, Gott zu fürchten und mit ihm zu leben. Es wird meine Zukunft auf ewig sichern und ich werde echte Geborgenheit erleben. Gottes Handeln ist dann nicht erschreckend für mich, sondern ich erlebe es als Zuflucht. Einladender kann das Angebot, gottesfürchtig zu leben, eigentlich nicht sein. Und auch die letzten drei Verse dieses Kapitels unterstreichen dies noch einmal. Der Gerechte wird nimmermehr wanken, aber die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben. Aus dem Munde des Gerechten sprießt Weisheit, aber die falsche Zunge wird ausgerottet. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge, aber der gottlosen Mund ist Falschheit. Wenn wir einen Blick auf die Weltgeschichte wagen, dann stellen wir fest, alle Großen dieser Welt sind verschwunden. Die Pharaonen, die Cäsaren, Alexander der Große, Napoleon, sie alle leben nicht mehr. Die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben, haben wir gerade gehört. Der Kommunismus, aber auch jede Form der Demokratie wird die Zeit nicht überdauern. Nur Gottes ewiges Königreich wird bestehen bleiben. Der Gerechte wird nimmermehr wanken, aber die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben. Mit diesen Worten aus dem 10. Kapitel der Sprüche Salomos verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.